Guten Morgen. Morgen? Guten Morgen. Haben wir nicht ein fettes Lobpreisteam? Ich bin der Michi und ich habe das Vorrecht, heute Morgen zu euch predigen zu dürfen. Erstmal habe ich eine Frage an euch. Wer wohnt in einem Miethaus, also mit mehreren Wohnungen, und muss die Waschküche mit anderen teilen? Doch ein paar, aber nicht so viele. In der Schweiz ist das normal. Da hat keiner eine Waschmaschine in der eigenen Wohnung, sondern die Waschmaschine steht im Keller und man muss sie mit den Nachbarn teilen. Und in vielen Fällen ist das ein Grund für Streit. Hier ist es vielleicht ein bisschen anders. Da gibt es auch Einfamilienhäuschen. Und hier ist die Streitursache dann vielleicht eine andere. Also ich will euch das noch zeigen, wenn das dann funktioniert. Nee? Jetzt ist gut. Also das kann dann so aussehen. He? Das haben wir nicht in der Härte, aber in ähnlicher Form schon erlebt. Bei Einfamilienhäuschen ist dann vielleicht eher so. Ja. Da ist dann der Grill oder die Hecke oder ähnliche Sachen Ursache für Nettigkeiten zwischen Nachbarn. Bei uns zu Hause war das so, das ist vor gut 10 Jahren, da sind wir von einer Dreizimmerwohnung in eine Vierzimmerwohnung umgezogen, weil Joel kurz davor stand, geboren zu werden. Und da hatten wir ganz nette Nachbarn unten dran. Das war eine Altbauwohnung mit Holzboden und schön hohlem Zwischenboden, so dass man alles hört, was oben dran läuft. Und unsere nette Nachbarin von unten dran, die war sehr lärmempfindlich, sagen wir es mal so. Und schon wo wir eingezogen sind, hat sie uns den Tarif erklärt und so war es dann auch. Also kaum hat man sich ein bisschen bewegt, hat man von oben schon gespürt, wie es unten nervös wurde. Sie hat uns dann gestanden eines Tages, dass sie mit dem Besen neben dem Bett schläft, weil dann kann sie sofort uns Zeichen geben, falls sie sich bedrängt fühlt, lärmmäßig. Und dann ist die Frage, wie reagiert man auf sowas? Und also zum Beispiel gab es Fälle, da hat es dann bei uns an der Tür geklingelt und so jemand stand dann vorne dran und hat versucht uns zu erklären, dass wir uns falsch verhalten. Wir haben versucht, für unsere lieben Nachbarn zu beten, sie zu segnen, ihnen freundlich entgegenzutreten. Das hat manchmal besser, manchmal weniger gut funktioniert. Es gibt dann durchaus die Momente, wo man dann auch Gedanken wälzt, wie könnte man jetzt da mal das irgendwie den Spiegel vor Augen halten und kompensieren oder dagegen halten oder wie auch immer, diese bösen Gedanken, die da oft dann hochkommen. Nach 2 langen, harten Jahren hat Gott dann eingegriffen und der Familie ein Einfamilienhäuschen gegeben, sodass sie ausgezogen sind. Also, das ist unser heutiges Thema. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wir sind immer noch in der Predigtserie Leben im Licht, im Epheserbrief. Und heute kommen wir zum 5. von diesen 6 Beispielen, die Paulus im Epheserbrief gibt. Was es heißt, als neuer Mensch im Licht zu leben. Der Predigttext ist Epheser 4, 31 bis 5, 2. Ich lese vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. So wie alle diese 6 Beispiele ist es auch strukturiert in 3 Teile. Die habe ich genannt nicht, sondern und weil. Das sind die 3 Punkte der heutigen Predigt. Wir gehen den Text Schritt für Schritt durch und sehen, wie das zusammenhängt mit nicht, sondern und weil. Der erste Teil ist, im ersten Vers: Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Wir legen heute den Fokus auf die zwei Punkte Bitterkeit und Bosheit, weil über Aufbrausen, Zorn und wütendes Geschrei im übertragenen Sinne hat Silke schon gepredigt und über verleumderisches Reden Anderle und ich. Also nehmen wir die anderen zwei Punkte heute dran. Die Frage ist, was ist Bitterkeit? Wie kommt es zu Bitterkeit? Bitterkeit entsteht, wenn Erwartungen enttäuscht werden, wenn es Missverständnisse gibt. Dann kann daraus werden Frust, Ärger, Wut und schließlich daraus, wenn wir einerseits depressiv reagieren, also eher auf uns bezogen, kann Bitterkeit daraus entstehen. Wenn wir aggressiv reagieren, dann wird daraus Bosheit. Es ist eine Reaktion auf letzten Endes Frust und Ärger. Und bei der Bitterkeit ist es so, dass die Schuld in den Umständen gesucht wird. Die Umwelt ist schuld, meine Mitmenschen sind schuld, Gott ist schuld, überhaupt, alle sind böse und ich bin der arme Kerl. Das ist ein Gegensatz zu Depression. Bei Depression bin ich selber schuld. Da suche ich die Schuld bei mir, bei Bitterkeit suche ich die Schuld bei allen anderen. Typische Ursachen für sowas können Schicksalsschläge sein oder das, was wir Schicksalsschläge nennen. Krankheit, Tod, materieller Verlust, zerstörte Beziehungen, Arbeitslosigkeit, ihr kennt das. Alles, wo man irgendwo aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Und wenn sich solche Momente anstauen oder über längere Zeit wir uns darin wälzen, dann komme ich zur Schlussfolgerung, die Welt ist ungerecht zu mir. Ich habe ein Recht darauf, auf Gerechtigkeit. Und warum trifft es jetzt mich, dass die Welt ungerecht ist? Und was dahinter steckt, wenn wir den Vorhang ein bisschen zur Seite schieben und mal schauen, was hinter den Kulissen da abgelaufen ist, ist es, dass wir ein komplett falsches Weltbild und Gottesbild haben. Die eigentliche Ursache ist, ich habe das Gefühl, die Welt muss gerecht sein. Ich habe ein Recht auf zum Beispiel materiellen Wohlstand, auf intakte Beziehungen, auf Gesundheit, auf eine Arbeitsstelle. Das ist mein vermeintliches Recht, das ist mein Weltbild. Ich habe das Gefühl, ich hätte ein Anrecht auf solche Punkte. Das ist komplett falsch. Die Bibel sagt, die Welt ist ungerecht. Gerecht ist Gott. Und wenn wir diesem falschen Weltbild nachleben, dann laufen wir Gefahr, in Verbitterung zu enden. Dieses Gefühl der Bitterkeit kennt ihr wahrscheinlich alle. Jeder von uns wurde schon mal getäuscht, gekränkt. Das wühlt dann innerlich auf, wirkt irgendwie lähmend. Und dann kommt ein Ungerechtsempfinden auf und letzten Endes eben Ärger und Wut. Oft löst sich das mit der Zeit wieder in Luft auf, diese Emotionen. Aber es gibt Menschen, die bleiben dann darin gefangen. Und wenn man in Bitterkeit gefangen bleibt, dann nennt man das Verbitterung. Das sieht dann ungefähr so aus. Es gibt sogar ein medizinisch definiertes Krankheitsbild dafür. Der Berliner Professor Michael Linden hat diesen Begriff geprägt. Der nennt das posttraumatische Verbitterungsstörung. Ich weiß nicht, ob es dafür Pillen gibt, aber das ist eine medizinische Indikation geworden. Und solche Menschen, die suchen oft nicht Hilfe in ihrer Situation. Warum? Weil sie haben ja nichts falsch gemacht. Die Umwelt hat alles falsch gemacht. Sie haben alles richtig gemacht. Und jetzt soll die Umwelt auch dazu dafür sorgen, dass es mir wieder besser geht. Mein Groll ist komplett nach außen gerichtet und das ist eben, wie schon vorher gesagt, komplett anders als bei der Depression, wo ich die Schuld bei mir innen suche und ich dann immer das Gefühl habe, ich habe alles falsch gemacht. Wenn wir es abstrahieren, können wir sagen, der Mensch dreht sich komplett um sich selbst, anstatt dass er auf Gott blickt. Und das ist eine der Botschaften, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte. Schau weniger auf dich und auf was du für ein armer Kerl bist, sondern schau auf Gott und was er für dich getan hat. Der Hebräerbrief spricht von einer Wurzel der Bitterkeit. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Wurzeln sind auf Wachstum angelegt. Aus Wurzeln wachsen Sträucher oder Bäume, Pflanzen, und die werden größer und sie vermehren sich. Und wir sollen schauen, schon von Anfang an, dass wir die Wurzeln ausreißen können. Interessant ist dieser Hinweis im Hebräerbrief, wo es heißt, die Bitterkeit stammt aus einem Mangel an Gnade oder einem empfundenen Mangel an Gnade. Die Menschen haben das Gefühl, mir mangelt es an Gnade. Gott ist zu wenig gnädig zu mir. Ein Mangel an Gnade geht einher mit einem Verlust an der Nähe zu Gott. Ich habe das Gefühl, Gott ist weit weg. Und wer in Bitterkeit lebt, dessen Beziehung zu Gott ist mit der Zeit gestört. Und nicht nur zu Gott, sondern auch zu seinen Mitmenschen. Das ist auch ein komplett verdrehtes Bild. Gottes Gnade wird nie knapp. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade, schreibt Johannes. Und Paulus sagt im Römerbrief, wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Also Gottes Gnade wird nie knapp. Egal was passiert, es ist immer genügend davon vorhanden. Im Timotheus schreibt Paulus, die Gnade ist überströmend. Und im Epheserbrief schreibt er auch, es gibt einen unermesslichen Reichtum seiner Gnade. Also die Gnade ist, es gibt einen unerschöpflichen Vorrat an Gnade. Wir können nie davon zu wenig haben. Wir haben nur das Gefühl, wir hätten zu wenig. Im 2. Korinther 9,8 schreibt Paulus, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Fokussier dich mehr auf das, nicht auf, was du das Gefühl hast, wie die Welt ungerecht ist zu dir, sondern fokussier dich auf dieses Übermaß an Gnade, was Gott dir gibt. Damit kommen wir zum zweiten Teil des ersten Punktes, nämlich die Bosheit. Wir haben gesehen, Frust, Ärger, Wut führt einerseits zu Bitterkeit und andererseits zu Bosheit. Bosheit kann auch noch andere Ursachen haben, nicht nur jetzt Frust und Ärger, sondern Bosheit kann auch entstehen, weil der Mensch grundsätzlich böse ist. Der Mensch ist gefallen, seine Beziehung zu Gott ist gestört und der Mensch ist im Innersten böse. Das ist auch ein verdrehtes Weltbild, was uns vorgelebt wird vom Humanismus. Der Humanismus sagt, der Mensch ist grundsätzlich gut. Das stimmt nicht, der Mensch ist grundsätzlich schlecht. Gott ist gut. Sogar wenn wir glauben an Jesus, wenn wir getauft sind, wenn wir ein Leben der Heiligung führen, sind wir immer noch Sünder. Wir bleiben Sünder. Aber jedes Mal, wenn wir sündigen, ist es eine Chance, heiliger zu werden und sein Leben zu ändern. Bosheit kann auch sein, versuchen, mir selbst Gerechtigkeit zu verschaffen. Mir wurde ungerecht getan und jetzt versuche ich, meine Gerechtigkeit selbst zu erarbeiten. Ich ziehe vor Gericht oder ich streite für mein Recht. Auch das ist unbiblisch. In Römer 12,19 schreibt Paulus, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Das ist auch etwas unheimlich Befreiendes, wenn ich meine Rache Gott geben kann. Ich muss nicht selbst für mein Recht sorgen. Gott sorgt für mein Recht. Noch weitere Ursachen für Bosheit können sein, wenn ich mich wichtiger nehme als mein Gegenüber. Wenn ich zum Beispiel von oben herab kommuniziere, so wie ich jetzt. Sarkasmus ist etwas, was daraus folgt, wenn ich von oben herab kommuniziere. Oder noch extremer, Bosheit kann auch sein, etwas nicht zu tun. Zum Beispiel die Geistesfrüchte, die in Galater 5 aufgezählt werden, wenn die fehlen, kann das Bosheit sein. Also wenn es fehlt an Liebe, wenn es fehlt an Freude, an Frieden, an Geduld, an Freundlichkeit, an Güte, an Treue, an Rücksichtnahme, an Selbstbeherrschung, das ist Bosheit. Wenigstens ein Zeichen für Bosheit. Und was typisch ist für Bosheit, ist, sie provoziert eine Reaktion. Und diese Reaktion ist meistens noch mehr Bosheit. Und so kann Bosheit sich steigern in einer Eskalationsschleife und wird immer schlimmer. Also mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja. Friedrich Glasl ist ein österreichischer Konfliktforscher. Der hat sich mal Gedanken gemacht, was es für Stufen geben könnte von Streiteskalation und hat es dann aufgeteilt in 9 Stufen. Ich finde das ganz hilfreich, mal zu sehen, wie ein Streit eskaliert, um zu verstehen, wie man auch dem entgegenwirken kann. Ich will das ganz schnell mit euch durchgehen. Also er hat 9 Stufen aufgeschrieben, die ersten 3 sind so die harmloseren. Es beginnt mit der sogenannten Verhärtung. Da prallen Meinungen aufeinander. Wir haben einen alltäglichen Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit. Daraus kann entstehen eine Debatte. Ich versuche den anderen von meinen Argumenten zu überzeugen und die Meinungsverschiedenheit führt zu einem Streit. Schwarz-Weiß-Denken kommt rein. Die dritte Stufe dann ist, es bleibt nicht bei Worten, sondern es geht zu Taten. Taten können auch nicht Worte sein. Ich laufe zum Beispiel einfach aus der Diskussion davon. Also die nonverbale Kommunikation nimmt zu und das Mitgefühl für das Gegenüber geht dann verloren. Diese ersten 3, da gibt es noch Win-Win-Auswege. Da können wir noch so daraus kommen, dass keiner das Gesicht verliert. Ab der 4. Stufe wird es dann schon intensiver. Es bleibt nicht bei du und ich und wir haben eine Meinungsverschiedenheit oder einen Streit, sondern ich suche mir Sympathisanten. Ich fange an, eine Koalition zu bilden. Und ich versuche, mein Gegenüber zu denunzieren. Es geht nicht mehr um die Sache, sondern es geht jetzt schon um die Person. Stufe 5 ist dann der Gesichtsverlust. Mein Ziel ist, mein Gegenüber durch Unterstellungen oder so in der Öffentlichkeit das Gesicht verlieren zu lassen. Ich möchte, dass seine Identität vernichtet wird. Die 6. Stufe ist dann, ich fange an zu drohen. Also es geht schon langsam in Richtung handfeste Konsequenzen. Aus diesen 3 Punkten ist es schon sehr schwer, mit einer Win-Win-Situation rauszukommen. Da ist wirklich das Ziel, ich gewinne, du verlierst. Bei der 7. Stufe, da wird es dann konkret, ich versuche mit konkreten Maßnahmen wirklich meinem Gegenüber Schaden zuzufügen. Ich nehme mein Gegenüber nicht mehr als Mensch wahr, sondern nur noch als eine Sache, die ich bekämpfen muss. Stufe 8 ist dann, das Ziel ist, das Gegenüber zu vernichten. Und Stufe 9 ist dann, ich bin so weit, dass es mir wurscht ist, was mit mir geschieht. Hauptsache, ich erreiche mein Ziel, das Gegenüber zu vernichten. Das heißt, ich bin sogar bereit, mich selber mit in den Abgrund reißen zu lassen. Hauptsache, ich kann mein Gegenüber vernichten. Also ich kalkuliere die eigene Vernichtung mit ein. Und jetzt kann man sich überlegen, die letzten 3 Stufen sind lose-lose. Also da gibt es nichts mehr zu gewinnen, weder für mich noch für das Gegenüber. Und der Trick dahinter ist jetzt, ich kann auf jeder Stufe überlegen, will ich eskalieren oder will ich deeskalieren? Will ich eine Stufe höher gehen oder versuche ich wieder auf den Boden zurückzukommen? Ich habe mal in einer Ausbildung eine interessante Übung gemacht. Wir haben so Kommunikationsübungen gemacht mit einem Schauspieler. Und dann mussten wir ebenso Gespräche üben zu führen. Und die Übung war ganz einfach. Und ihr könnt die vielleicht mal mit einem Freund oder so auch versuchen durchzuführen oder mit eurem Partner. Beginnt mal jeden Satz, oder führt ein Gespräch, das kann durchaus ein komplett gespieltes Gespräch sein, aber führt das Gespräch, indem ihr jeden Satz mit Nein, aber beginnt. Okay? Und das macht ihr dann mal 2 Minuten lang und schaut mal, wohin sich das Gespräch entwickelt. Und dann macht ihr dasselbe nochmal und jeder Satz muss man mit Ja und beginnen. Und dann schaut ihr mal, wo das hinführt. Das ist ganz interessant. Es braucht ganz wenig manchmal, um, sagen wir mal, anstatt zu eskalieren, zu deeskalieren. Wenn ich mal auf mich achte und sage, ich beginne meine Sätze nicht mit Nein, aber, auch wenn ich anderer Meinung bin, sondern ich beginne meinen Satz mit Ja und. Das hat schon eine riesige Wirkung. Versucht's mal. Zu der Frage, ob wir eskalieren oder deeskalieren sollen, hat Paulus eine klare Meinung. Und die Anleitung dazu kommt im nächsten Vers vom Epheserbrief. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Interessant ist, Paulus hat da ein Wortspiel noch drin versteckt. Nämlich das, was er hier mit freundlich beschreibt, steht im griechischen Urtext als Christos, das Wort. Und das ist wie Christus. Das heißt, seid freundlich, seid Christus wie Christus. Okay? Also wir sollen zunehmend so werden, wie Jesus selbst ist. Nämlich, die zwei Punkte, die ich rausgenommen habe, ist, wir sollen uneingeschränkte Bereitschaft zur Vergebung zeigen und bedingungslose Liebe. Vergebung ist der Schlüssel zu gesunden Beziehungen. Wenn wir längerfristig funktionierende Beziehungen suchen, müssen wir nicht nur in Einzelfällen vergeben, sondern uneingeschränkt. Diese Erkenntnis ist mittlerweile sogar in der Psychologie durchgesickert. Frederick Luskin ist von der Stanford University und der setzt auf die Kraft der Vergebung. Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat er ein psychologisches Training entwickelt, bei dem verbitterte Menschen lernen, ihren Tätern zu verzeihen. Nicht, um das Erlittene aus dem Gedächtnis zu tilgen oder seine Schwere zu mildern, sondern allein um ihrer selbst willen, um den selbstzerstörerischen Kreislauf der Verbitterung zu durchbrechen. Ein Drittel der Patienten berichtete nach dem mehrmonatigen Training über deutlich reduzierte körperliche Stresssymptome wie Magenprobleme, Schwindel, Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden, Schlafstörungen. Bei 70% ließ der seelische Schmerz spürbar nach. Also mittlerweile ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass Vergebung etwas Vernünftiges ist. Jesus hat das vor 2000 Jahren schon erklärt. In Matthäus 18, 21 bis 22 steht, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Und dieses 77 steht natürlich für im Prinzip beliebig viel, uneingeschränkt. Gott vergibt uns ständig, also sollen wir auch ständig vergeben. Es ist unsere Pflicht, unserem Gegenüber zu vergeben. Was hilft, das zu lernen, ist, wenn wir anfangen, im Kleinen zu vergeben. Weil dann schaffen wir es dann mit der Zeit auch bei den größeren Geschichten. Es gibt keine Möglichkeit, ärgerliche Situationen komplett zu vermeiden. Du wirst immer wieder in Situationen reinkommen, wo dich irgendwas nervt, ärgert, wo du enttäuscht wirst, wo du frustriert bist, wo du wütend wirst, wo du versucht bist, deinem Gegenüber Schimpfworte in den Kopf zu schmeißen. Aber wenn du dann die Geduld verlierst, dann verlierst du auch dein Zeugnis als Christ. In diesem Zustand der Wut oder des Ärgers ist es schwierig, Evangelist zu sein. Okay, ich kann schwer für Jesus sprechen dann. Ich verhalte mich dann genauso wie ein Mensch dieser Welt und bin kein Zeuge für Christus. Deshalb ist es wichtig, dass du dich in so Situationen entscheidest für die Deeskalation und nicht für die Eskalation. Entscheidest du dich für die Bosheit oder für die Bitterkeit oder entscheidest du dich für Vergebung? Das Leben ist randvoll mit provozierenden Situationen, die einen Menschen dazu bringen können, die Geduld zu verlieren. Ich möchte dich jetzt bitten, überleg dir mal, was sind die Situationen, wo du normalerweise die Geduld verlierst? Was sind so die Punkte, wo du feststellst, das nervt mich, das ärgert mich, da bin ich frustriert? Ich gebe euch eine Minute Zeit, mal darüber nachzudenken. Wenn du jetzt überlegst, die Situationen, die dir in den Sinn gekommen sind, wie könntest du ein nächstes Mal anders reagieren? So, dass du gar nicht zu dem Punkt kommst, wo es dich so ärgert oder dich frustriert. Meine Frau ist unerbittlich, wenn es darum geht, mir beizubringen, darin besser zu werden. Das Standardbeispiel ist im Autoverkehr, das ist in Deutschland sehr prominent, wo man sich üblicherweise den Vordermann ärgert, es ist grün und der fährt nicht los, oder der fährt grundsätzlich zu langsam, oder der fährt auf der Autobahn auf dem falschen Streifen oder überhaupt. Das sind so die einfachen Momente, wo man erst in Gedanken, vielleicht auch in Worten, dann dem Ausdruck gibt, was man denkt. Dorte fordert mich in so Situationen dann auf, nicht sich aufzuregen und dem Ausdruck zu geben, sondern ihn zu segnen. Segne deinen Mitverkehrsteilnehmer. Versuch das mal. Das bringt dich auf ganz andere Gedanken. Nicht dieser Idiot fährt nicht los, sondern Herr, segne ihn und schenke ihm einen schweren Fuß. Das war das Thema Vergebung. Kommen wir zum zweiten Punkt, bedingungslose Liebe. Die Bibel beschreibt Liebe nicht als ein Gefühl, sondern als eine Handlung, einen Akt der Aufopferung. Wenn du jemanden wirklich liebst, wirst du nicht darauf aus sein, Profit aus der Beziehung zu ihm oder zu ihr zu schlagen, sondern dich selber aufzuopfern deinem Gegenüber. Göttliche Liebe beruht nicht auf der Erwartung von Erwiderung oder von Reaktionen. Sie ist bedingungslos. Ich gebe, ohne irgendetwas zu erwarten. In der Bergpredigt fordert Jesus die Jünger auf zu radikaler Liebe. Matthäus 5,38. Setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ich möchte uns alle darauf auffordern, radikal zu lieben und zu handeln. Nämlich so, dass es Leben verändert. Das ist etwas, was du herausfinden wirst. Wenn du radikal liebst und radikal handelst, wirst du dazu beitragen, Leben zu verändern. Und zwar im positiven Sinne. Versuch die zu lieben, die du eigentlich hassen müsstest. Jesus sagt deutlich, dass die Forderung nach radikaler Liebe das geschriebene Gesetz, damit ist das Gesetz aus dem Alten Testament gemeint, übersteigt. Liebe verlangt nie danach, mit dem Minimum davon zu kommen. Sie geht über das Einhalten von Gesetzen hinaus und bietet ungeheure Dienste an. Im Gegensatz dazu gilt, Vergeltung ist eine Sackgasse. Rache steigert die Feindseligkeit. Jemand muss diesen Teufelskreis der Eskalation durchbrechen. Und Gott möchte, dass du und ich diejenigen sind, die diesen Teufelskreis durchbrechen. Die erwähnte zweite Meile, die wir gehen sollen, die enthält eine verborgene Kraft. Nämlich, wenn wir über das Minimum des Dienens hinausgehen oder über das, was eigentlich die Pflicht ist, dann übt das oft eine unvergessliche Wirkung auf die Menschen, die es betrifft, aus. Und Paulus gibt uns nun die Begründung, warum wir das tun sollen. Weil wir sollen uneingeschränkt Bereitschaft zeigen zur Vergebung und wir sollen bedingungslos lieben, weil er uns so geliebt hat. Gott hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns gegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Beachte die Reihenfolge. Nicht, weil wir vergeben, vergibt er uns, sondern weil er zuerst vergeben hat und uns liebt. Darum können wir vergeben und lieben. Warum wollte Jesus, dass seine Jünger radikal lieben? Weil er wusste, dass man radikal lieben muss, um die zwischenmenschlichen Feindseligkeiten zu durchbrechen. Nichts hinterlässt einen tieferen Eindruck als bei geistlich verhärteten Menschen als radikale Liebe. Es bringt auch dich näher zu Gott und es lässt dich im Glauben wachsen, wenn du radikal liebst. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde lernen, eine Haltung zu kultivieren, in der jeder bereit ist, dem anderen schnell zu vergeben und auch selbst um Vergebung zu bitten, weil das ist ein Schlüssel zu Offenheit und Einheit in der Gemeinde. Und das führt zu guten und stabilen Beziehungen und es eint die Gemeinde. Und eine Einheit, eine Gemeinde, die eins ist, ist auch ein Zeugnis für die Welt. Einer meiner Lieblingsverse ist Johannes 13,35, wo Johannes schreibt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also die Liebe unter uns ist ein Zeichen für die Welt, dass wir anders sind als die Welt. Christliches Zeugnis zeichnet sich nicht dadurch aus, dass wir keine Fehler mehr machen. Aber es bedeutet, dass wir wissen, wie wir mit den Fehlern umgehen. Nämlich Jesusmäßig. Und dass wir Jesusmäßig handeln. Der Schlüssel zum Jesusmäßigen Handeln ist, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Paulus beschreibt das im Galaterbrief. Lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Also lass den Heiligen Geist in dir wirken und lebe das aus, was er bei dir bewirkt. Lerne Jesusmäßig mit den Schwierigkeiten des Lebens umzugehen. Und die Grundlage für alles, was wir jetzt gehört haben, ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Weil damit kriegen wir Vergebung und können ewiges Leben haben, wenn wir an ihn glauben. Gott hat seinen Sohn geopfert und hat dadurch unsere Verfehlungen ein für alle Mal vergeben. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die kaputt gegangen ist beim Sündenfall, die wird so wiederhergestellt. Johannes hat das in seinem Evangelium in Kapitel 3, Vers 16 auf den Punkt gebracht. Er schreibt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und wenn du dein Leben noch nie Jesus anvertraut hast, dann bist du heute Morgen eingeladen, das zu tun. Am besten nach dem Gottesdienst gehst du auf jemanden zu vom Gebetsteam, die haben so Buttons an, wo Gebetsteam draufsteht. Die sind gerne bereit, mit dir nochmal darüber zu reden und mit dir zu beten. Bist du zum ersten oder zweiten Mal da, wie Stefan gesagt hat, dann bist du herzlich eingeladen, mit uns eine Bionade zu trinken und auch deine Fragen, die du zur Gemeinde oder zum Glauben hast, zu stellen. Für Leute, die sich intensiver nochmal mit grundlegenden Fragen des Glaubens auseinandersetzen wollen, machen wir im Oktober einen Glaubensgrundkurs. Wenn ihr euch dazu anmelden wollt, der wird fünfmal am Mittwochabend sein, entweder bei der Silke oder bei uns zu Hause, seid ihr gern eingeladen, nach dem Gottesdienst auf Silke, wink mal, oder auf mich zuzukommen. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, die noch in keiner Hausgruppe sind, sucht euch eine Hausgruppe und schließt euch den Hausgruppen an. Weil das Gemeindeleben spielt sich nicht am Sonntagmorgen ab, sondern unter der Woche. Der Sonntagmorgen ist der jeweilige Höhepunkt des Gemeindelebens. Aber es gibt noch viel mehr. So, und damit ihr was zu tun bekommt für bis zum nächsten Sonntag, habe ich euch ein paar Hausaufgaben mitgebracht. Überleg dir mal, verspürst du einen Mangel an Gnade? Hast du das Gefühl, du kriegst zu wenig Gnade von Gott? Oder Gott ist zu wenig gnädig zu dir? Dann möchte ich dich auffordern, setz dich mit deinem Gottesbild auseinander. Setz dich nochmal ernsthaft mit der Frage auseinander, kann das wirklich sein? Zweitens, überleg dir nochmal, in welchen Situationen du nicht liebend oder vergebungsvoll reagierst und versuch dein Gegenüber in diesen Momenten zu segnen. Und drittens, versuch mal diese zweite Meile zu gehen. Wenn dich jemand um etwas bittet, dass du nicht nur das gibst, um was er bittet, sondern darüber hinaus. Das muss nicht etwas Materielles sein, das kann sein Zeit. Das kann sein Begegnung, das kann sein Kommunikation. Damit komme ich zum Schluss der Predigt. Ich möchte euch noch aus dem Johannesbrief vorlesen, Kapitel 3, Verse 11 bis 18, weil Johannes fasst in diesem Brief sehr treffend zusammen, was eigentlich der ganze Predigtinhalt ist. Darum geht es bei der Botschaft. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte und seinen eigenen Bruder ermordete. Warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn euch die Welt hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Da stimmt was nicht. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und Herr, so bitten wir dich, dass du das, was wir jetzt gehört haben, dass du uns das in unser Herz sinken lässt, sodass wir es umsetzen können, Tag für Tag. Zeig uns im Alltag, was es heißt, zu vergeben, was es heißt, zu lieben, was es heißt, die Bosheit und die Verbitterung zu durchbrechen, wie wir unseren Mitmenschen helfen können, nicht mehr böse oder nicht verbittert zu sein. Ich bitte dich, dass du uns begegnest mit deiner überreichlichen Gnade, dass wir nicht das Gefühl erhalten, dass wir zu wenig Gnade von dir bekämen, sondern dass du uns hilfst zu erkennen, dass du immer gnädig bist und uns mehr als genügend Gnade gibst. Amen.
Ja, danke, Michi.